This podcast is brought to you by LMU Munich.
Vom Hiatus von Kooperation und Konflikt, vom Insistieren auf dem Staatskirchentum, aber auch von einer bemerkenswerten Annäherung von Staat und Kirche nach den stürmischen Zeiten der Säkularisation war bei Herrn Körner die Rede. Der folgende Vortrag greift den Tenor dessen auf, was Sie soeben gehört haben, um ihn an einem konkreten Beispiel zu exemplifizieren. Es geht, hochwürdigster Herr Abt, sehr geehrte Damen und Herren, um die Grablege von Therese, der Frau König Ludwigs I., deren heutige Ruhestätte am Eingang dieser Kirche liegt. An dieser Stelle aber ruhte die Königin keineswegs immer, und der Streit, der darüber zwischen dem abgedankten Monarchen, der seine Frau um 14 Jahre überlebte, und der römischen Kurie entbrannte, er sagt viel über das Verhältnis beider aus, über das Selbst- und Religionsverständnis des Königs einerseits, über die sich zunehmend zentralistischer und reglementierender gerierende katholische Kirche in Rom in der Mitte des 19. Jahrhunderts andererseits. Die Rolle, die Leo von Klenze in der Auseinandersetzung gespielt hat, ist in der Edition des Briefwechsels zwischen König Ludwig und seinem Architekten ausführlich dokumentiert und von Frau Hannelore Putz kommentiert worden. Dem Herausgeber des Briefwechsels, Hubert Glaser, gelang es unter Hinzuziehung des Tagebuchs darüber hinaus in einem Aufsatz zum Grabmal Thereses die Absichten des Königs scharf zu konturieren. Im Folgenden wird es daher stärker um die kuriale Position gehen, deren Aktenbestände für den heutigen Abend erstmals ausgewertet werden konnten. Doch der Reihe nach. Im Juli 1854 war in München eine Choleraepidemie ausgebrochen. Die Nachrichten, schrieb der Architekt Leo von Klenze an den auswärts weilenden König Ludwig, welche er aus der Haupt- und Residenzstadt erhalte, seien wirklich beängstigend. In Sorge um seinen königlichen Arbeitgeber äußerte er die Hoffnung, so wörtlich, dass auch Eure Majestät in den jetzigen Zuständen nicht dahin, gemeint war München, kommen werden. Ich hörte von den ersten Ärzten, dass es jetzt wahrer Frevel zu nennen sei, wenn man ohne die dringendste Not nach München ginge. Der König beruhigte seinen Vertrauten, der ihm während der vergangenen fast 40 Jahre weit mehr als ein ausführender, dienstbarer Geist geworden war. Jetzt warte ich vielleicht noch das Bild ab. Habe gar nicht vor, nach München zurückzukehren, solange die Cholera da herrscht, dieses zu ihrer Beruhigung. Die hiesigen Gesundheitszustände, so immer noch Ludwig, sind bis jetzt sehr gut und wir alle recht wohl. Zitat Ende. In aller Ruhe warteten der König und seine Frau, die seit geraumer Zeit kränkelte, den Spätsommer in Aschaffenburg ab. Am 29. April 1854 erklärte eine Ministerialkommission die Epidemie offiziell für erloschen. Am 7. Oktober kehrte das königliche Paar nach München zurück. Der König hatte es nun eilig, denn er wollte die Industrieausstellung in der Stadt auf jeden Fall noch besuchen, die Mitte Oktober schloss. Keine 2,5 Wochen nach der Rückkehr zeigte sich die Tragik der Entscheidung. Bereits in der Nacht zum 26. Oktober verschied Therese, mutmaßlich an den Folgen der Cholera. Der König litt unter dem Verlust der Frau, mit der er kurz zuvor seinen 44. Hochzeitstag gefeiert hatte. Nur 2 Tage nach ihrem Tod bestieg er den Zug, um mit seiner Tochter Mathilde an deren Darmstädter Hof zu reisen. Er brachte im wahrsten Sinne des Wortes Abstand zwischen sich und den Ort der Trauer. So fand auch die Beerdigung der Königin am 31. Oktober in der Theatinerkirche ohne deren königlichen Gemahl statt. Über die Gründe für dessen Verhalten kann nur spekuliert werden und vermutlich wird man verschiedene Erklärungsansätze in Rechnung zu stellen haben. So ist verschiedentlich in Ludwigs Vita zu beobachten, dass er auf Unangenehmes mit Flucht reagierte. Auch denkbar ist, dass er sich dem persönlichen Schmerz nicht in einer offiziellen Trauerfeier aussetzen wollte. Überdies ging der abgedankte Monarch öffentlichen Begegnungen mit seinem regierenden Sohn aus dem Weg, die in diesem Fall zwangsläufig gewesen wäre. Vielleicht aber wollte er auch nur den protokollarischen Schwierigkeiten ausweichen, die sich aus dem Begräbnis einer protestantischen Wittelsbacherin ergaben und den Nuntius schon am Todestag schwere Skandale für die Trauerfeier prognostizieren ließen. Dass ein solches Unterfangen nicht ohne Probleme war, hatte bereits die Bestattung von Ludwigs Stiefmutter Caroline, der zweiten Frau Max des ersten Joseph im Jahr 1841 gezeigt. Auch wenn es hier nicht näher erörtert und ein etwaiger Zusammenhang mit der Integration der neubayerischen, überwiegend protestantischen Gebiete nur angedeutet werden kann, verdient es doch hervorgehoben zu werden, dass die bayerischen Königinnen mit Ausnahme der letzten stets dem protestantischen Bekenntnis angehörten. Im Zuge der Beerdigung Carolines 1841 jedenfalls war es zum Eklat gekommen. Die Schilderungen sind unterschiedlich dramatisch, gesichert aber ist, dass dem protestantischen Geistlichen der Eintritt in die Hofkirche verwehrt und diese ohne Trauerschmuck und Kerzenbeleuchtung blieb. Die Exequien waren verboten, die Orgel blieb stumm und die Abhaltung einer Messe scheiterte am Veto des Münchner Erzbischofs, was dem Gesandten seiner apostolischen Majestät, des Königs von Ungarn und Kaisers von Österreich, die Erinnerung an die Zeiten der Konfessionskriege in die Feder diktierte. Die ganze Beerdigung habe, so sein Urteil wörtlich, an die obskurantesten Zeiten zurückerinnert, denn die arme Leiche ist an der ihr bestimmten Ruhestätte so empfangen worden, als ob der Bannfluch auf ihr gelastet. Zitat Ende. Wie schwer sich Rom mit dem Vorgang noch immer tut, ersehen Sie daran, dass der in Frage stehende Akt über die Beerdigung Carolines Anfang diesen Jahres dem vor Ihnen stehenden Redner noch immer nicht ausgehändigt wurde. Doch zurück zu den Beerdigungsplänen Ludwigs für seine Frau Therese. Die Tagebucheinträge des Königs enthüllen sein frühzeitig nach ihrem Tod gefasstes Vorhaben, sie in der Abteikirche St. Bonifaz zur letzten Ruhe zu betten, sodass die Beerdigung in St. Cajetan nur vorübergehender Natur war. Neben sie wollte Ludwig noch zu Lebzeiten seinen eigenen Sarg platziert sehen. So befinden wir uns, interpretierte er seinen eigenen Einfall, denn noch unter den Lebenden, wie in Palermo Kaiser Friedrich II. In Aula, nicht abgesondert, verschlossen in modriger Gruft, beschäftigte mich auf der Reise sehr damit, wenn ich nur gleich nach dem Tode mit ihr vereinigt werde. Zitat Ende. Derartige Pläne waren zu jener Zeit eine durchaus überraschende Wendung. Zwar gibt es einzelne Hinweise, dass Ludwig eine Grablege in St. Bonifaz schon vorher erwogen hatte. So musste deren Architekt Georg Friedrich von Ziebland die Entwürfe dahingehend abändern, dass die ursprünglich eingestellte Apsis 1834 der Stirnwand vorgelagert und mit einem Umgang versehen wurde. Sie sehen hier in Rot den ursprünglichen, den dritten Entwurf mit der eingestellten Apsis und in Schwarz den vierten Entwurf deutlich erkennbar mit der vorgestellten Apsis und dem Umgang. Dies war nicht nur ein architektonisches Zitat frühchristlicher Basiliken. Solche Umgänge hatten seit jeher auch Gräber aufgenommen. Stellt man in Rechnung, dass es sich um eine aktive Modifizierung des Grundrisses handelt, wird man davon ausgehen müssen, dass die Anlehnung an historische Vorbilder und deren Nutzung intendiert war. Gleichwohl dürfte kaum anzunehmen sein, dass König Ludwig bereits zu jener Zeit seine eigene Grablege hier vorsah, denn ursprünglich hatte er das von ihm wiedererrichtete Kloster in Scheiern, dem Stammsitz der Wittelsbacher und letzten Ruhestätte zahlreicher seiner Vorfahren, für ein Familiengrab erkoren und in der Stiftungsurkunde von 1838 bestimmt, ich zitiere: Wir behalten uns vor, auf dem vom Kloster nordwestlich gelegenen Hügel eine königliche Begräbnisstätte erbauen zu können. Zitat Ende. Den dortigen Benediktinern hätten Unterhalt und Aufsicht oblegen, und zwar ganz explizit, nochmal Zitat, für jeden absterbenden Monarchen und dessen Gemahlin von uns und unserer königlichen Gemahlin angefangen. Zitat Ende. Als Begräbnisstätte hatte Ludwig ein Mausoleum vorgesehen, für das er von Friedrich von Gärtner einen Entwurf vorlegen ließ. 1844 war schon das Baumaterial bestellt worden, doch vorbereitende Maßnahmen und dann die Abdankung des Monarchen 1848 mitsamt ihren finanziellen Einschnitten verhinderten die Realisierung des Planes, sodass 1854 St. Bonifaz in den Mittelpunkt der Überlegungen trat. Über die Gründe für den Wechsel kann nur spekuliert werden. Dass Ludwig die Benediktiner schätzte und der Stifter von St. Bonifaz war, wie gelegentlich in der Literatur argumentiert wird, ist ebenso unstrittig wie wenig plausibel. Denn beides gilt auch für die Propstei, später Abtei, Scheiern. Plausibler scheint eher, dass er seiner Frau, die er nach eigener Aussage je länger, je mehr liebte, in München nahe sein wollte. Immerhin besaß Ludwig einen der beiden Schlüssel, der den Einlass in ihr späteres Grab ermöglichte. Zudem wohnte der König und zuvor natürlich auch Therese im Pfarrsprengel der Abteikirche. Politischer interpretiert sollte die Grablege äußerer Ausdruck der Ausnahmestellung des zweiten bayerischen Königs für den Katholizismus des 19. Jahrhunderts sein. Während sein Leichnam nämlich in Scheiern nur Teil eines Familiengrabs gewesen wäre, so sollten der Kloster- und Kirchenstifter und seine Frau in St. Bonifaz einen singulären Platz einnehmen. Außer ihnen wäre kein Wittelsbacher in der Abteikirche begraben worden. Überdies galt Ludwig, wir haben schon davon gehört, der namensgebende heilige Bonifaz als gleichermaßen wichtig für die Etablierung des Christentums in Bayern im Allgemeinen, in Deutschland im Speziellen. Ob Ludwig unter diesem Eindruck von dem ursprünglich favorisierten Patrozinium der 12 Apostel zu dem des frühmittelalterlichen Kirchenreformers Bonifaz umschwenkte, ist nicht eindeutig nachweisbar. Das ist auffällig zu seinem vorhin ausgeführten Selbstverständnis als bayerischer Schutzherr deutscher Katholiken passte, ist freilich nicht zu verkennen. Auch über Ludwigs Restituierung der Klöster und den Kirchenbau in München sind sie bereits eingehend von Herrn Körner informiert worden. Für St. Bonifaz reichen die frühesten Überlegungen in die Kronprinzenzeit zurück. Ein erster konkreter Entwurf Zieplands datiert von 1828. Bis zur Grundsteinlegung 1835 hatten sich 4 weitere Pläne angeschlossen, bevor die Basilika Ende 1847 fertiggestellt und Abtei und zugehörige Pfarrei Ende 1850 gegründet wurden. Selbst wenn in der Stiftungsurkunde Ludwigs, die Sie hier sehen, von einer Grablege keine Rede ist, lag es also nicht wirklich fern, wenn er 1854 erwog, sich und seine Frau in der von ihm errichteten, von ihm privat finanzierten und von ihm gestifteten Abteikirche begraben zu lassen. Dass der König auch nach seiner Abdikation durchaus nicht gewillt war, sich von Rom Vorschriften für die Bestattung machen zu lassen, geht aus dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse hervor und bestätigt damit den Befund, wonach Ludwig seine Kirchenpolitik im Allgemeinen und die der Kloster Neu- und Wiederbegründungen im Speziellen von kurialen Eingriffen freihalten wollte. So auch in diesem Fall. Zunächst hatte er den Architekten Ziebland mit der Erstellung eines Grabmalsentwurfs beauftragt, den dieser dem König am 8. April 1855 übersandte. Erst nach Vorlage der Zeichnung ließ der König den betroffenen Abt Bonifatius Haneberg informieren, wohlgemerkt nicht fragen, informieren also, dass er beabsichtige, für sich und seine tote Frau 2 Grabmäler in St. Bonifaz zu bauen. Der Benediktiner ließ Vorsicht walten. Vor einer Antwort wandte er sich an den Münchner Erzbischof Karl August von Reisach. Dieser erklärte nach kurzem Zögern, keine Einwände gegen den Plan zu haben. Daraufhin holte der Abt die Unterstützung seines Kapitels ein, bevor er sich persönlich an den König wandte, um ihm die Realisierung des Grabmalsprojekts zuzusichern. So war diese Sache behandelt und beschlossen, ohne dass ich im Vorhinein einen Wink darüber bekommen hätte, klagte der Münchner Nuntius Antonius de Luca, der ursprünglich von einer dauerhaften Beerdigung Thereses in der Gruft von St. Cajetan ausgegangen war. Im Juni 1855 aber war er von Abt Haneberg eines Besseren belehrt und über das Vorhaben informiert worden und damit volle 2 Monate nach dessen Gespräch mit Ludwig. Wie Haneberg sich bei dem Ortsbischof absicherte, so hatte auch Reisach mit dem Nuntius an eine weitere Instanz verwiesen und den Abt zu einer Rücksprache mit dem päpstlichen Diplomaten angehalten. Warum er sie so spät vollzog, ob er dem absehbaren Konflikt mit der römischen Kurie ausweichen, den offenen Eklat hinausschieben zu können, glaubte, oder ob er hoffte, dass aufgrund der Ereignisse Fakten geschaffen würden, muss hier dahingestellt bleiben. Der Nuntius jedenfalls war über die Situation konsterniert. Einerseits verwies er in seinem Bericht darauf, dass Papst Gregor XVI. 1843 durchaus keine Einwände gegen eine gemeinsame Beerdigung von Ludwig und Therese in Scheiern erhoben hatte. Außerdem stellte er die Wohltaten des zweiten bayerischen Königs für das Münchner Benediktinerkloster in Rechnung, zeigte sich aber skeptisch, ob das schon genüge, um ihm das Einverständnis der kirchlichen Autorität für ein Projekt zu sichern, das zahlreiche Schwierigkeiten in sich berge. Kurzum, auch der Luca fällte keine Entscheidung und erbat die Anweisung des Kardinalstaatssekretärs. Abt Hahneberg riet er derweil, sich schweigend zu stellen, obwohl dieser, Sie erinnern sich, der Sarkophagaufstellung ja bereits zugestimmt hatte. Tatsächlich fiel die Entscheidung sogar ganz oben in der kirchlichen Hierarchie. Papst Pius IX. Lehnte ein Grabmal für die verstorbene Königin bereits in dem Moment ab, als er mit dem Vorgang konfrontiert wurde. Der Antrag auf zwei Grabstätten fa detto dovessi rispondere negativamente, heißt es kategorisch in einer Notiz im Bestand des Kardinalstaatssekretariats, von der allerdings unklar bleibt, ob der Nuntius von ihr Kenntnis erhielt, denn in dessen vier Tage später verfassten Anweisung heißt es deutlich konzilianter, dass es sich zwar um eine heikle Angelegenheit handle, zunächst aber die Gründe zu eruieren seien, die den Münchner Erzbischof zu dessen zustimmender Antwort veranlasst hätten. Reisach, der Erzbischof, antwortete mit einer langen Rechtfertigung. In dieser rückte er je zwei auf König Ludwig persönlich bzw. die deutschen Verhältnisse zielenden Argumente in den Mittelpunkt. Ausgangspunkt war die persönliche Frömmigkeit des Königs, die den Bau von Basilika und die Richtung des Konvents erst ermöglicht hätten. Dabei sei unzweifelhaft, so Reiser, dass der Stifter ein Recht habe, in der von ihm finanzierten Kirche begraben zu werden. Dieses Recht seiner Frau zu verweigern sei, so immer noch Reisach, jedoch genauso schlimm, wie es ihm selbst vorzuenthalten, zumal eine gemischt konfessionelle Beerdigung sowohl für das geplante Mausoleum in Scheiern als auch im Fall der 1841 in der Gruft von St. Cajetan beerdigten protestantischen Königin Caroline erlaubt worden seien. Jegliche Sophistik, die auf eine Differenzierung zwischen einem bestehenden Grab, also in der Theatinerkirche, und einem neu zu errichtenden, wie hier in St. Bonifaz zielte, lehnte er ab. Wiederum fußten seine Motive auf einer individuellen und einer politischen Ebene. Einerseits, so führte er aus, werde die sensible Seele Ludwigs eine solche Unterscheidung nicht verstehen. Vor allem aber würden, andererseits, die Feinde der Kirche sie für einen neuen Krieg, und Reisach spricht hier tatsächlich von einem Guerra, gegen Rom verwenden. Hierzu muss man sich noch einmal ins Bewusstsein rufen, dass das gesamte 19. Jahrhundert vom Streit zwischen Staat und Kirche um die Auslegung von Konkordat und Religionsedikt durchzogen war. Sie haben eben im Vortrag von Herrn Körner davon gehört. Erst 1852 und 1854 waren von Seiten der Regierung Zugeständnisse gemacht worden, die Reisach offenbar nicht aufs Spiel setzen wollte. Das Grabmal Thereses war in dieser Perspektive eine Petitesse, weshalb er wörtlich riet, dass Rom potersi chiudere gli occhi, also ein Auge zudrücken könne. Dies gelte umso mehr, als das katholische Volk immer noch in der Argumentation Reisachs ohnehin an gemischt konfessionelle Familiengräber gewohnt sei. Übrigens fällt bis weit ins 20. Jahrhundert auf, dass deutsche Geistliche in Rom wenig Verständnis für die spezifischen Probleme einer gemischt konfessionellen Gesellschaft erwarteten. Und schließlich, so wie der Reisach, sollte ja alles ohne die Beteiligung der Benediktiner, ohne ein zweites Begräbniszeremoniell und also ohne öffentliches Aufsehen zu erregen stattfinden. Der Erzbischof fügte allerdings noch zwei weitere Motive an, mit denen er seine frühere Zustimmung motivierte, die frei erfunden sind und daher eher der persönlichen Rechtfertigung gedient zu haben scheinen, zumal Rom, wie aus einer internen Beurteilung hervorgeht, ohnehin an seinen theologischen Kenntnissen zweifelte. Erstens also solle die Umbettung erst nach dem Tod Ludwigs stattfinden. Ein Aspekt, der in der gesamten Diskussion sonst nirgends auftaucht. Zweitens behauptet Reisach in diesem Schreiben an den Nuntius vom August 1855, der König habe gerade begonnen, eine neue Krypta im Untergeschoss von St. Bonifaz zu errichten, die als Begräbnisstätte für beide Eheleute dienen solle. Offensichtlich zielte dies auf die Beruhigung des Nuntius, denn dessen größte Sorge war, dass dem Grab der toten Protestantin in der öffentlichen Wahrnehmung der gleiche Rang zukomme wie dem ihres katholischen Gemahls. De Luca aber zweifelte die Ausführungen Reisachs an, denn Kardinalstaatssekretär Antonelli berichtete er auf der Basis selbst eingezogener Erkundigungen, dass beide Leichname sehr wohl im Kirchenraum oberhalb des Bodens bestattet werden sollten. Bemerkenswert ist, dass er bei aller dezidierten Ablehnung einer solchen Praxis nicht vergaß, auf die großen Verdienste Ludwigs um Basilika und Kloster hinzuweisen, wenngleich er sie mit dem Epitheton leider versah. Mit diesem Bericht des Nuntius vom August 1855 ruhte die Angelegenheit für die letzten Monate des Jahres. Der Papst hatte seine Ablehnung formuliert, der Kardinalstaatssekretär vermied eine klare Stellungnahme, der Nuntius blieb ohne neue Instruktion und der König musste, weil er ja von der ganzen innerkirchlichen Diskussion nichts erfahren hatte, weiter von der Gültigkeit des von Haneberg gegebenen Versprechens ausgehen, wonach den Grabmälern nichts entgegenstehe. Umso unvorbereiteter muss es Ludwig Anfang 1856 getroffen haben, als Klenze ihm von einer Besprechung mit dem Abt berichtete, in der es um die Aufstellung der Sarkophage hätte gehen sollen. Natürlich konnte Haneberg nun nicht mehr von den Bedenken Roms schweigen, da die Kurie zu einem Machtwort aber nicht willens und der Abt dem König gegenüber doppelt verpflichtet war, durch die Stiftung einerseits, sein Versprechen andererseits, schob er als Begründung vor, ich zitiere, dass es eine jetzt ausnahmslos befolgte Kirchenregel sei, in einer solchen keine Überreste sterblicher Menschen oberhalb des Kirchenbodens zu dulden, als die Reliquien kanonisierter Heiligen. Zitat Ende. Hierzu ist zu sagen, dass die Bestattungen in Kirchenräumen von Papst Gregor I. im 6. Jahrhundert gebilligt, noch im Mittelalter aber aufgrund purer Raumnot auf geistliche und vornehme Laien eingeschränkt worden waren. Stifter zählten indes zweifelsohne dazu. Von einem generellen Bestattungsverbot im Kirchenraum, wie Haneberg es hier vorschützt, kann jedenfalls keine Rede sein. Selbst in der internen kirchlichen Korrespondenz taucht das Argument hier erstmals auf. Da der Nuntius es in der nachfolgenden Unterhaltung mit Klenze übernahm, war es allerdings offenkundig abgesprochen, um dem Abt aus seiner Verlegenheit zu helfen. Ludwigs Vorhaben stellt nur insofern einen Sonderfall dar, als die Beerdigung einer praktizierenden Protestantin in einem katholischen Gotteshaus ein Novum war. Und natürlich ging es Rom um genau diesen Umstand. Insofern ist auch der Alternativvorschlag Hanebergs gegenüber Klenze konsequent. Er nämlich riet in auffälliger Analogie zu Reisachs Rechtfertigungsschreiben, beide Sarkophage in eine zu bauende unterirdische Krypta am Eingang der Kirche zu verlegen. Wegen einer etwaigen Ausnahmeregel verwies er den Architekten zugleich an den Nuntius. Es wird Sie, sehr geehrte Damen und Herren, nach dem bisherigen Verlauf wenig erstaunen, dass De Luca zwar seinen besten Willen versicherte, einer Entscheidung indes auswich. Stattdessen verwies er Klenze an Reisach, der sich zu jener Zeit in Rom aufhielt. In dem daraus resultierenden Schreiben, das nur in italienischer Übersetzung im Vatikanischen Geheimarchiv aufgefunden werden konnte, legt Klenze noch einmal die Position Ludwigs dar und plädiert eindringlich für eine Aufstellung beider Sarkophage im Kirchenraum. So wie der Architekt sämtliche Schritte mit seinem königlichen Herrn abstimmte, so war auch die Reaktion des noch Erzbischofs, denn Reisach stand im Begriff, als Kurienkardinal nach Rom abberufen zu werden, kein autonomer Akt. Vielmehr leitete er den Brief an die zuständige Kongregation weiter, die auf Anweisung Kardinalstaatssekretärs Antonelli entschied, bei der grundsätzlichen Ablehnung zu bleiben, zugleich aber dem Erzbischof einen Kompromiss unterbreiten zu lassen. Dementsprechend fiel die Antwort Reisachs an Klenze aus. Er betonte zwar erneut, ursprünglich von einer Beerdigung in der Krypta ausgegangen zu sein, bot aber an, zumindest den König einstmalen im Kirchenraum oberhalb des Bodens zu bestatten. Eine solche Genehmigung auch für Therese zu erwirken, sei ihm nicht gestattet und vom Heiligen Stuhl niemals zu erreichen. Reisach gab sich damit den Anschein, ein großes Zugeständnis zu machen, denn von kirchlicher Seite hatte man sich ja seit Anfang Januar hinter dem angeblichen generellen Bestattungsverbot im Kirchenraum verschanzt. Möglicherweise auch, um nun den Eindruck des Entgegenkommens zu erwecken. Überdies weist der Vorschlag Reisachs, der im Begriff stand, als Kardinal abberufen zu werden, eine verblüffende Nähe zu seiner anfänglichen Behauptung dem Nuntius gegenüber auf, er habe den Bau einer neuen Krypta als Grablege gedacht. Ludwig kannte die Position des von ihm wenig geschätzten Münchner Erzbischofs, als er Klenze einen zweiten Brief entwerfen ließ, der die altbekannte Position lediglich erneuerte. Es war das Verdienst des Architekten, Ludwig zum Verzicht auf diesen Brief zu bewegen und seinerseits auf die Kirche zuzugehen, indem er seinem königlichen Herrn vor Augen stellte, dass die Zustimmung Roms zu dem ursprünglichen Plan nach der eindeutigen Absage Reisachs nicht zu erlangen sei. Er, der König, aber werde weder auf ein geweihtes Grab verzichten, noch wolle er einen Schatten auf seine zukünftigen Rombesuche werfen lassen. Zugleich entwickelte der Architekt Reisachs Idee fort, indem er Ludwig vorschlug, die Krypta genau unter seinem Sarkophag auszuheben, sodass eine Verbindung der beiden Eheleute im Tod auf diese Art gewährleistet sei. Weniger der inneren Neigung als der Pflicht folgend, gab Ludwig dem Widerstand Roms nach und willigte in den Vermittlungsvorschlag Klenzes ein. Dass es dabei offenbar zu erheblichen Differenzen zwischen Monarch und Architekt gekommen war, offenbart überdeutlich eine Stelle aus den Memorabilien, den Erinnerungen Klenzes. Einige Tage später, so Klenze wörtlich, begegnete ich dem Könige vor der Glyptothek und er fing wieder an, sehr aufgeregt über die Begräbnisangelegenheit zu sprechen und über der Pfaffen Hartnäckigkeit zu schimpfen. Ich suchte die Unmöglichkeit, für die Kirche von ihren Gesetzen abzugehen, geltend zu machen, aber vergeblich. So gingen wir bis zum Obeliskenplatze etwa nebeneinander her und ich erwähnte nur noch, dass mein Vorschlag ja auch weniger kosten würde. Plötzlich blieb der König stehen und fragte, also gerade über dem Sarge der Königin würde der meine zu stehen kommen, worauf ich natürlich bejahend antwortete. Da heiterte sich plötzlich sein bis dahin verdrüßliches Gesicht auf und er sagte lachend, nun, dann bin ich mit dem Vorschlage einverstanden, denn das ist gerade die passlichste Lage für Mann und Frau. Ich gestehe, und ich zitiere immer noch Klenze, dass ich von solch einem Gedanken bei so ernster Veranlassung so betroffen war, dass ich nichts antworten konnte. Zitat Ende. Wie immer der Wahrheitsgehalt von Klenzes Erinnerungen zu beurteilen ist, er zeigt den hohen Grad der Frustration des Architekten. Der Erzbischof war, wenn er auch von der königlichen Begründung nichts wusste, so doch mit der Lösung an sich zufrieden. Non trovo difficoltà, urteilte er in einem Gutachten für das Kardinalstaatssekretariat über ein Grab des Stifters in der Basilika. Die Beisetzung Thereses im Untergeschoss aber werde den Konflikt beenden, den Skandal vermeiden und darüber hinaus das Volk den Unterschied zwischen Recht und Irrgläubig werden. Der König ruhe vor aller Augen oben, die Protestantin im Untergeschoss. Auf dieser Grundlage gab Pius IX. Selbst seine Zustimmung zu der skizzierten Lösung. Lediglich der König sollte oberhalb des Kirchenbodens zur Ruhe gebettet werden. Seine Frau wurde in eine Krypta unter ihm verlegt, deren Eingang in Form einer Bodenluke noch heute neben dem Grab Ludwigs zu sehen ist. Zugleich verlieh der Pontifex seinem Wunsch Ausdruck, die Krypta möge, wenn irgend möglich, nur von außen, also nicht vom Kirchenraum aus zu betreten sein. Diesem Anliegen gab Reisach allerdings nur in einem angefügten Privatschreiben an Klenze Ausdruck, vermutlich, weil ihm schwante, dass ein solches Begehren bei König Ludwig keine Resonanz finden und den Kompromiss in Frage stellen würde. Der päpstliche Wunsch blieb denn in der letztendlichen Ausführung, wie Sie hier sehen, auch unbeachtet. Der weitere Fortgang ist rasch erzählt. In einem offiziellen Brief übermittelte Reisach die Entscheidung über die Alpen, die kuriale Beteiligung galant verschweigend. Für unbedarfte Beobachter sah es so aus, als verantworte der Münchner Erzbischof die Entscheidung. Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass Reisach seinen Generalvikar beauftragte, dem Abt die Erlaubnis zur Aufstellung von Ludwigs Sarkophag im Kirchenraum sowie zum Bau der Krypta und der in aller Stille zu erfolgenden Überführung Thereses zu erteilen. In Reisachs eigenen Worten: Ich glaube, dass der Weg, der zur Erledigung eingeschlagen wurde, auch deshalb für seine Majestät König Ludwig die angenehmste war, weil dabei der Heilige Stuhl gar nicht offiziell beteiligt ist und dennoch erlangt ist, dass von seiner Seite die Ausführung des Planes kein Hindernis entgegengesetzt wird, was die von mir als Erzbischofe an den Abt durch mein Generalvikariat gerichtete Ermächtigung bezeuge. Zitat Ende. Nachdem die Krypta ausgehoben und der Sarkophag Thereses dort aufgestellt war, wurde die verstorbene Königin in der Nacht vom 9. auf den 10. März 1857 transloziert. Es erfolgte, heißt es in dem Nunziaturbericht, so gut als möglich geheim und ohne Pomp. Doch die Sache hatte für den neuen Nuntius Flavio Chigi keinerlei Brisanz mehr. Sein Bericht erfolgte erst 2 Wochen nach dem Ereignis. Einen Monat später, im April 1857, wurde dann Ludwigs Sarkophag im Kirchenraum aufgestellt. So blieb es fast 150 Jahre lang. Obwohl es bereits in den 1960er Jahren entsprechende Bemühungen beider Konfessionen gegeben hatte, wurden die sterblichen Überreste Thereses erst 2002 gehoben und in einem Wandgrab, das Sie ebenfalls hier auf dem Foto sehen, neben dem Sarkophag ihres Mannes bestattet. Dies entsprach nicht nur dem ursprünglichen Stifterwillen, sondern auch dem ökumenischen Geist des Zweiten Vatikanums. Lassen Sie mich noch einige Worte zu den Sarkophagen und dem Aufstellungsort verlieren, bevor ich mich abschließend an eine Erklärung des jeweiligen Handelns wage. Den bereits eingangs gezeigten Entwurf Ziplans hatte der König zwar gutiert, aber als zu teuer befunden. Ludwig hatte ihn Leo von Klenze zur Begutachtung übergeben. Dieser äußerte sich kritisch über die Arbeit seines Konkurrenten Ziplan und legte seinerseits Entwürfe für die Grabmäler vor. Für die kunstgeschichtlich relevante Diskussion über deren Aussehen darf ich noch einmal auf die Edition des Briefwechsels zwischen Ludwig und Klenze und auf den Beitrag von Hubert Glaser verweisen. Denn dass es noch vor der Ausführung zu erheblichen Veränderungen kam, können Sie leicht erkennen, wenn Sie dem Entwurf Ziplans die beiden von Klenze an die Seite stellen. In der Mitte der ältere von Klenzes Vorschlagen, rechts derjenige, aus dem der realisierte Sarkophag letztendlich entwickelt wurde. Aus der eingangs zitierten Tagebuchstelle, unmittelbar nach dem Tod Thereses, geht hervor, dass Ludwig ihren Sarg ursprünglich in der linken Kapelle, wo sich das Taufbecken befand, aufstellen lassen wollte. Davon berichtet im August 1855 auch Nuntius de Luca. Dass dieser davon ausgeht, derjenige für Ludwig werde in der rechten Kapelle aufgestellt, statt neben dem seiner Frau, ist für die kuriale Haltung unerheblich gewesen. Entscheidend war, dass der Sarkophag einer Protestantin in einem katholischen Gotteshaus nicht geduldet werden sollte. Erlauben Sie mir zum Abschluss einige Bemerkungen zu den Beweggründen des jeweiligen Handelns. Für Ludwig hat es zunächst außer Frage gestanden, dass sein Wille durchgesetzt werde. Er dachte gar nicht daran, eine Genehmigung des Heiligen Stuhls für sein Vorhaben einzuholen. Den betroffenen Abt ließ er lediglich über sein Vorhaben informieren. Dies entspricht seinem Selbstverständnis als Wohltäter des deutschen und des bayerischen Katholizismus, nicht auf die Zustimmung der päpstlichen Kurie in diesem Fall angewiesen zu sein. Seine Bereitschaft zum Kompromiss aber zeigt, dass sein auch in religiösen Fragen offenkundig autokratisches Selbstverständnis einerseits und seine Frömmigkeit andererseits in einem sensiblen Wechselverhältnis standen und nicht einseitig auf die eine oder andere Seite hin verabsolutiert werden dürfen, unabhängig davon, dass ihn die römische Entscheidung verbitterte. Es war jener Dualismus von Wohltäter und Autokrat, der die kirchlichen Entscheidungsträger verunsicherte. Der Abt wandte sich an den Ortsbischof, der die Grablege Thereses zwar befürwortete, zugleich aber an den Nuntius verwies. Dieser erbat eine Weisung seines Kardinalstaatssekretärs, der dieser wiederum durch beharrliches Schweigen und die lakonische Bemerkung auswich: Ich vertraue Ihnen diese Aufgabe an und ich bin mir sicher, dass Sie es mit der Ihnen eigenen Feinfühligkeit und Klugheit ausführen werden. Zitat Ende. Der von Antonelli konsultierte Papst hatte zwar frühzeitig eine Entscheidung gegen Das Doppelmonument gefällt aber darauf verzichtet, sie nach außen dringen zu lassen. Stattdessen vertraute die römische Kurie, als der Konflikt sich mit der näher rückenden Aufstellung der Sarkophage notwendigerweise zuspitzte, auf die Vermittlung Reisachs. Um das Verhalten aller von kirchlicher Seite Beteiligten angemessen zu beurteilen, ist es unabdingbar, die Perspektive auf die bayerischen Verhältnisse einerseits, die europäischen andererseits zu weiten. Zunächst zur Lage in Bayern. Erst mit der Thronbesteigung Ludwigs 1825 war die kirchenfeindliche Atmosphäre der Säkularisation beruhigt worden. Hatte Ludwig die Wunden der Mangelerzeit mit insgesamt immerhin 132 Klostern neu und Wiederbegründungen einigermaßen geheilt. Es brach ein monastischer Frühling an, wie ihn das Land seit dem Hochmittelalter nicht mehr erlebt hatte, urteilt Peter Pfister. Wenn Rom das nicht aufs Spiel setzen wollte, war es politisch geboten, es nicht leichtfertig zu einem Konflikt über die Grablege kommen zu lassen. Zudem war erst 1852 und 54 das königliche Placet, das heißt die Bestimmung, wonach kein kirchlicher Erlass Gültigkeit erlangte, ohne dass vorher die staatliche Genehmigung erteilt worden wäre, eingeschränkt und dann sogar zur Ausnahme erhoben worden. Damit schien man zumindest auf dem Weg, einen alten Streit aus der Welt zu schaffen, der noch über den Beginn der Monarchie hinaus in das bayerische Staatskirchentum des 18. Jahrhunderts reichte. Vermutlich war es das, was Reisach meinte, als er vor einer Empörung im Volk und dem zitierten neuerlichen Krieg gegen die Kirche warnte, wenn man die Grablege Thereses gänzlich verweigerte. Die Kirche, fuhr er fort, solle sich, so wörtlich, «questioni di morte più interessante», also sehr viel interessanteren Fragen zuwenden, als sich mit nachrangigen Aspekten wie gemischt konfessionellen Begräbnissen selbst einzuschränken. Damit zu den europäischen Rahmenbedingungen. Der Versuch einer Nationalstaatsbildung war auf dem Apennin 1848 ebenso gescheitert wie in Deutschland. Gleichwohl war der Keim der Nationen längst aufgegangen, die volle Blüte nur eine Frage der Zeit. Der kurze Blick auf die italienische Landkarte lehrt, dass der Kirchenstaat hiervon nachhaltig betroffen war. Pius dem Neunten war dies bewusst, sodass er frühzeitig versuchte, den drohenden Verlust weltlicher Macht auf geistlichem und geistigem Terrain zu kompensieren. Die Verkündigung der Immaculata Conceptio 1854 ist hierfür ein gutes Beispiel. Reisach selbst erklärte, dass die unbefleckte Empfängnis Marien für das katholische Bayern unstrittig war, und zwar seit jeher. Darum ging es aber auch nicht. Entscheidend war vielmehr die Dogmatisierung, mit der der päpstliche Entscheidungs- und also Hoheitsanspruch dokumentiert und so der kuriale Zentralismus forciert wurde. Die Verkündung des Syllabus Errorum 1864 und die Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit von 1870 sind weitere Schritte, die zum Konflikt mit dem modernen Staat führen mussten. Aber das ist ein weites Feld, jedenfalls ein anderes. Im vorliegenden Zusammenhang ist entscheidend, dass Rom nicht bereit war, sich in einer liturgischen Frage dem Wunsch eines weltlichen Herrschers zu beugen, und sei er noch so verdient um die Kirche. Wie groß die Erleichterung in Rom war, dabei einem Konflikt mit Ludwig ausgewichen zu sein, erhält schlaglichtartig eine Bemerkung des Kardinalstaatssekretärs, die er für so brisant hielt, dass er sie nur verschlüsselt an seinen Nuntius sandte. Nun haben sich, so Antonelli im April 1856, wenn man das Schreiben dechiffriert, die großen Ängste, dass der König ein Grabmal für sich und seine protestantische Frau in St. Bonifaz baut, abgemildert. Die großen Ängste, dass der genannte König ein Projekt durchzieht, dem der Heilige Stuhl unmöglich zustimmen könnte, haben sich glücklicherweise abgeschwächt, weil der Monarch nun ein angemesseneres und konzilianteres Projekt verfolgt. Zitat Ende. In dieser Furcht erkennen Sie auch den tieferen Grund für das konkrete kuriale Agieren, denn auffällig ist ja schon, dass der Kardinalstaatssekretär jederzeit unterrichtet war und der Papst die Entscheidungen traf, der Heilige Stuhl offiziell aber nicht in Erscheinung trat. Hinter der Methode steckte natürlich System. Regelte man die Sache auf subalterner Ebene, und dazu muss in diesem Fall der Münchner Erzbischof gerechnet werden, regelt man sie also auf subalterner Ebene, riskierte man keinen offiziellen Konflikt und behielt sich vor, die Entscheidung eines Ortsbischofs gegebenenfalls zu revidieren. Nun agierte die Gegenseite hier auf Augenhöhe, denn dass es glänze und nicht der abgedankte Monarch selbst war, der mit dem Nuntius bzw. Rom korrespondierte, ist alles andere als Zufall. Dass Reisach in seinen Schreiben die Wahrheit beugte, wenn er behauptete, seine Antwort noch nicht mit der kirchlichen Hierarchie abgestimmt zu haben, ist Teil dieses Spiels und kein Verstoß gegen die Regeln. Ein zweites kommt hinzu. Wenn der Heilige Stuhl offiziell bei der Einigung über die Grablege Thereses nicht beteiligt war, eignete sich das Geschehen auch nicht als Präzedenzfall, auf den sich andere Laien, die in Rom möglicherweise weniger genehm waren, hätten berufen können. Das ist der tiefere Grund für den zunächst etwas seltsam anmutenden Umstand, dass ein Münchner Generalvikar das Genehmigungsschreiben für den Benediktinerabt in St. Bonifaz ausstellte. Man mag das Lavieren nennen, aber es war die einzige Chance für Rom, seine grundsätzlichen Interessen zu wahren, ohne den offenen Konflikt mit einem König zu suchen, dessen Verdienste um den Katholizismus im Reich der vergangenen 30 Jahre unbestritten waren, ohne auch eine Verschlechterung der kirchenpolitischen Atmosphäre zu riskieren. Umgekehrt wird in dem anfänglichen Vorgehen Ludwigs deutlich, dass sein autokratisches Selbstverständnis auch vor religiösen Fragen keinen Halt machte. Den sich daran anschließenden Konflikt scheute er nicht, aber er war nicht bereit, es darüber zum Bruch mit seiner Kirche kommen zu lassen. Der Hiatus von Kooperation und Konflikt, da war er wieder. Aber er galt, ich hoffe gezeigt zu haben, nicht nur für Ludwig, sondern auch für die römische Kurie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.